Also ich glaube, es war Augustinus, der sagte, wer die Dreifaltigkeit verstehen möchte, ist entweder ein Heiliger oder er wird verrückt dabei. Ne?
Ja. Ist entweder ein Heiliger
oder er wird verrückt dabei in dem Versuch, das zu verstehen.
Ja. Oh, 15 Bücher hat er geschrieben.
Ja, ja, der hatte offensichtlich gut Zeit dafür. Jetzt haben Sie verstanden, anhand dieser Ausführungen hochkarätiger Theologen und philosophischer Versuche der Erklärung, wie schwierig es ist, über unseren Gott zu sprechen. Und weswegen uns die anderen monotheistischen Religionen, also die Juden und die Moslems, ja, schon fast auslachen über unser kompliziertes Gottesbild. Für die ist es einfach, da ist es der Yahweh oder der Allah und der tut und macht und fertig. Und an das glaubt man oder glaubt nicht und damit ist die Sache geregelt.
Darf ich mal eben?
Ja?
Neulich hat mir der Jude gesagt, die Juden glauben nicht. Für die Juden ist Glaube keine Kategorie, hat er gesagt. Und hier, Griechen, wurde uns auch gesagt, die haben nicht geglaubt. Glaube war für die keine Kategorie.
Sondern?
Ja, weiß ich nicht.
Wie gehen die mit ihrem Gott um?
Weiß ich nicht. Und man tut es.
Und man tut man muss ja.
Also ich muss der Sache nochmal nachgehen, ja, aber ich wollte das nur mal so sagen. Der hat mir gesagt, die glauben nicht. Glaube ist für die keine Kategorie.
Ja gut, das muss man, also, das muss man aufbröseln, ja, denn die haben ja auch einen Großteil der heiligen Schriften, die wir haben, und für die drückt sich Glaube vermutlich so aus, dass sie die Gebote, die darin formuliert sind, befolgen. Also haben sie doch auch einen Glauben, denn sonst würden sie ja nicht die Gebote befolgen.
Ja, aber für uns ist doch was anderes. Also für mich bedeutet Glauben zum Beispiel was anderes als Gebote befolgen. Weil, na gut, aber das führt jetzt zum Beispiel
Okay.
Aber ich finde es wichtig, bestimmtes theologisches Verständnis zu haben, um in der persönlichen Gebetsentwicklung, geistigen Entwicklung das nicht zu bedenken, aber im Hintergrund, als Hintergrund, damit man nicht in Mystologie verfällt und diese anderen Dinge. Dafür halte ich es für wichtig. Sonst ist es, muss man da auf jeden Fall wieder runter.
Ja, ja, aber ich habe immer ganz deutlich im Hinterkopf das Wort Jesu, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann habt ihr keinen Zugang zum Reich Gottes und deswegen denke ich, je komplizierter man es macht, desto weniger drückt sich die Kindschaft Gottes aus, die also unbefangen und unkompliziert und dynamisch. Kinder sind lebendig, heute so, morgen anders, aber es sind immer zugewandt und immer offen und neugierig natürlich. Und
aber sie haben den Katechismus da liegen. Da liegen die schweren,
genau.
Da sind die schweren Sätze nämlich drin.
Ja.
Ja, die nicht aber verständlich sind.
Genau.
Uraner mit Sechs, ach, das soll der Quatsch.
Richtig. Also, ich lese jetzt nicht den ganzen Katechismus vor, keine Sorge, sondern ich mache nochmal einen anderen Sprung, nämlich bei Johannes heißt es, Gott ist Geist. Und deswegen kann er Liebe sein und deswegen kann er Beziehung sein und alles sowas. Und alle menschlichen Begriffe, wir haben ja nur eine menschliche Sprache, die abbildet unsere Menschlichkeit. So, und diesen großen Gott reinzupressen in eine Sprache, die maximal dreidimensional ist, da gibt es da oben, unten, hinten und vorne oder so, das ist sowieso schon unmöglich. Also deswegen ist, über Gott nachzudenken, ist immer erstmal von zwei Grundhaltungen geprägt. Das eine ist Anbetung und das zweite ist Staunen. Und alles andere ist flüchtig in unserem Geist, weil wir das nicht fassen können. Und wir können dann immer wieder nur in dieser staunenden, anbetenden Haltung und offen sein, was will er mir sagen? Gott ist immer ein Gott der Offenbarung. Und das hat Jesus uns gezeigt und er hat uns den Gott präsentiert und damit auch wieder menschliche Worte, aber bessere hat er offensichtlich nicht gefunden, dass er sagt, er ist euer Vater. So. Und jetzt ist es eben nicht wieder menschlich zu verstehen, es gibt Männer und Frauen, Väter und Mütter und Gott ist eben ein Vater, also haben die Frauen die die schlechtere Karte gezogen, weil sie eben Frauen sind und Gott ist eben Mann und Vater und deswegen gibt es eben alle möglichen künstlerischen Darstellungen, wo Gott immer Mann ist. Und das ist eine totale Verfälschung des Gottesbildes. Größe, es ist eine heretische Verfälschung des Gottesbildes. Größer geht's gar nicht. Ich habe neulich zumindest mal eine schöne Darstellung gesehen, wo Gott Vater als junger Mann dargestellt ist. Nicht als alter mit Bart und weiß nicht was für Haartracht, sondern ein Jugendlicher gedacht. Das ist doch auch mal eine Zugangsweise, weil Gott der ewig Junge ist. Wer sagt denn, dass er Vater ist im menschlichen Sinn, der erstmal sexuelle Reife erlangen muss, damit er überhaupt Vater sein kann? Das sind Kategorien, die passen absolut nicht für das Gottesbild Jesu. Gut, er musste Worte finden, um irgendwas zu sagen. Da ist offensichtlich der Begriff Vater für die damaligen einfachen Leute der verständlichere gewesen, weil eben für sie Vater eine Zugangsweise war, der Verantwortung, Liebe, Zuverlässigkeit, Beziehung, der das Leben gesichert hat. Und diese ganzen Attribute hat Jesus auf Gott bezogen. Und da ist eben dieses Wort Vater, offensichtlich kann man es nicht besser sagen. Aber es führt, wenn man an diesem Wort festhält, führt schon wieder in eine Verengung und sogar eine Verzerrung Gott. Und das führt eben auch dazu da, dass wenn Menschen schlechte Erfahrungen mit ihrem Vater haben, mit ihrem familiären Vater, auch mit Gott Vater nichts anfangen können. Und deswegen müssen wir uns lösen von diesen menschlichen Erklärungsversuchen und einfach sagen, Gott ist Geist und wir fassen es mit unserer Sprache und mit unserem Denken nicht und wir können immer nur anbeten, seine Größe und Herrlichkeit und immer wieder nur uns nähern als den Unsagbaren, Unfassbaren. Und das haben die Juden wieder gut gemacht. Die sagen den Namen Yahweh nicht in den Mund nehmen. Das ist eine Verunehrung des Namens Gottes, wenn wir es sagen, weil wir können es nur menschlich sagen. Wenn wir einen göttlichen Namen menschlich sagen, ist es schon wieder daneben. Genial sowas, ja.
Ja, aber Gott nur als Vater zu sehen, das ist überholt. Ich meine, das war ja auch geschichtlich bedingt, aber es gibt ein Lied, neu im Gotteslob aufgenommen von der Silvia Walter, was hier auch immer wieder gesungen wird. Und da steht ganz eindeutig, Gott ist auch Mutter. Ja. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht da, aber Sie haben es jetzt in das neue Gotteslob aufgenommen.
Es gibt neuere Hochgebete, da wird die Eigenschaft Gott als der liebende Vater und als der sorgende Vater und die liebende Mutter bezeichnet. Diese Eigenschaft hat er in sich und deswegen und Geist Gottes oder weil Gott Geist ist, kann er keinen Sohn haben. Warum dann nicht Tochter? Und wenn man so sehr an den Begriff Sohn festhält, verzerrt es wieder sozusagen die Eigenschaft Gottes. Die Eigenschaft Gottes besteht darin, dass er nicht wie ein Monolith alleine bleibt, sondern dass er Leben ist und da kommt immer neues Leben und gut, Jesus hat sich als Sohn bezeichnet, er war ja auch Mensch und Mann und deswegen konnte er kein anderes Wort verwenden, aber er ist der für uns Menschen sichtbare und menschlich gewordene Gott, der menschliche Gefühle wahrnehmen und zeigen kann und den Mensch auch mit seinen eng dimensionalisierten Gefühle, eine Erfahrung Gottes irgendwie machen lassen kann. Und das ist das Geniale, was Jesus versucht hat, auch wenn es wieder nicht zu eng am Wort kleben bleiben darf, sonst passt es wieder nicht. Ne? Und weil Gott Geist ist, ist es wiederum so genial zu sagen, am Ende habt ihr nur den Heiligen Geist. Ne? Vater ist weit weg oder so. Der Sohn ist im Himmel aufgefahren, also er schickt uns den Geist. Also die Fülle Gottes ist Geist, ist Heiliger Geist. Und das ist damals wie heute und deswegen ist für uns die Zugangsweise Gottes über den Heiligen Geist, der uns als Tröster, als einer gegeben ist, der uns Gott offenbart, immer wieder neu. Das ist auch so genial von Jesus, dass er ihm sagt, ja, er schickt diesen Paraklet, diesen Tröster, diesen Beistand, der uns Diesen, er schickt uns den dynamischen Gott, sozusagen, unter Anführungszeichen. Aber es ist ja immer der gleiche Gott, ist ja immer dynamisch, er ist immer lebendig, er ist immer Licht, er ist immer Reichtum, er ist immer Vielfalt, er ist immer, immer ewig und immer auch ganz auf den Nagel getroffen, punktuell da und menschlich in den Sinnen ansprechbar. Und wir haben keine anderen Sinne als nur unsere menschlichen Sinne, Stimme und Augen und Ohren, um Kontakt mit Gott aufzunehmen. Aber die Tatsache, dass wir Kontakt mit ihm aufnehmen können, mit unseren Sinnen, das ist die Offenbarung Jesu. Also, dass er sagt, eure Menschlichkeit ist genau richtig, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Genial!
Ja, also das finde ich zum Beispiel eben am Christentum auch so. Das ist mir auch da bei den Ausführungen so deutlich geworden. Die anderen, also der Islam und auch das Judentum, gehen ja von einer Polarität aus. Also Gott ist hier und er hat geschaffen. Ja? Also das andere steht da gegenüber. Wir haben in Jesus Christus den Mittler. Denn er hat Teil an dem Göttlichen und dem Amt der Schöpfung. Das ist die Mittlerfunktion, die Jesus Christus hat. Er verbindet eben dieses Miteinander. Und eben, da, weil er nicht jetzt so präsent ist, ist eben der Heilige Geist sozusagen an seiner Stelle präsent, als der, den wir, also der uns das zuteil werden lässt, was wir brauchen. Ja? Der eine braucht den Tröster, der andere braucht den Beistand, der andere braucht den Rat. Ja? Also das ist das, was uns im Heiligen Geist zukommt, was wir gerade brauchen.
Ja, genau. Und auch, aber auch diese Konstruktion des Mittlers,
ja, natürlich. Ist natürlich
ist manchmal hilfreich.
Ja. Und es ist eine Konstruktion, es ist ja sprachlich.
Genau.
Natürlich.
Wir müssen es sprachlich irgendwie in Sätze fassen und deswegen so.
Ja.
Nach meinem Verständnis, wer kann die Menschen besser also verstehen und vom Innersten her als der Schöpfer selbst, als der Vater? Also mehr uns nahe oder uns in Haut und Knochen als der uns geschaffen hat, geht ja gar nicht. Ne?
Ja, gut, aber dann müssten wir ja sozusagen immer überwältigt sein. Ja, wir müssen
genau das ist es.
Ja, natürlich, aber deswegen müssen wir ja sozusagen das portionsweise.
So ist es, genau.
Bekommen, dass es uns bekömmlich wird.
Genau.
Ja.
So ist es, ja.
Ich wollte das noch nicht missverstehen.
Bitte? Der liebe Gott gepocht, sagten die Ostpreußen, wenn Gewitter war.
Wenn es gedonnert hat.
Ja, liebe Gott gepocht, jetzt seid vernünftig.
Ja, genau.
Ja. Also, was ich immer gut finde bei Rama ist, dass er abseits der theologischen Abhandlung wunderbare Dinge veröffentlicht hat über Glaube, Hoffnung, Liebe, Gebet, die genau in diese Richtung gehen. Ja? Insofern muss man das sehr wohl differenzieren und das eine im Hinterkopf haben, aber dann das andere, das praktische Leben. Das finde ich bei ihm annehmbarer für mich. Das ist nur mein persönlicher Eindruck. Also wenn ich mir jetzt den was von Balthasar oder wenn ich den Ratzinger mir vornehmen. Ja, aber gut, alle haben etwas. Man kann es nicht, alle haben was. Man muss halt mitnehmen, was man mitnehmen kann.
Und es gibt so viele Zugangsweisen zu Gott, wie es Menschen gibt.
Ja. Also, sondern jeder hat.
Ja. Keiner kann den Alleinvertretungsanspruch erheben.
Aber trotzdem muss man das kann man nicht.
Jeder muss sich bemühen. Genau. Und was diese ganzen in frühen Christentum, diese ganzen Kirchenlehrer und Theologen und was sie alles waren, gemacht haben, das ist einfach nur der Versuch, in der Zeit, wo es die junge Kirche damals schon zeitlang gegeben hat, festzuklopfen, was ist jetzt der richtige Glaube? Ne? Ich glaube ja, nicht so, Rom gab es ja noch nicht, so das Lehramt und die Kurie gab es ja nicht, die festgelegt hat, so, jetzt schreiben wir den Katechismus und daran können alle glauben, sondern da war eben jeder Bischof sein eigener Papst irgendwie glaubensmäßig. Die waren ja auch jetzt nicht so ganz toll, ständig auf Abstimmung bedacht und deswegen war dann eben mal dieses Konzil von Nicäa, wo sie sich zusammengerauft haben und jetzt müssen wir das, was überall geglaubt wird, mal festnageln, was ist jetzt der Rahmen und dann fertig. So, ne?
Damit, ich mein, wenn man hört, was gelebter Glaube ist, dann macht man sich nur den Pfarrer von Asma vor.
Ja, ganz genau.
Genau anders.
Ja, ja, das, ja, ja. Also es gibt eine Mystikerin, die sagt, die Heiligkeit besteht in der Einfachheit. Genial, dieser Satz. Also so ganz... Und wie jeder Mensch seinen einfachen, unkomplizierten Zugang zu Gott finden kann und finden soll, so ist es der Auftrag der Verkündigung. Also wenn es in dem Versuch, alles genau zu sagen, genau das Gegenteil erreicht wird, dass man es gar nicht mehr versteht, dann ist es. Aber schön ist diese Titel hier im Katechismus, der Vater wird geoffenbart durch den Sohn. Ja klar, weil der Sohn die menschliche Sprache benutzen konnte. Jetzt ist es zwar ihm gelungen, so ein paar Pinselstriche über den Vater zu sagen, aber es ist auch nicht erschöpfend, weil die menschliche Sprache nicht erschöpfend ist. Und im nächsten Abschnitt heißt dann, der Vater und der Sohn werden durch den Geist geoffenbart. Das heißt, das, was Jesus verkündet hat damals, ist offensichtlich noch nicht das Ende, weil er gesagt hat, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es noch gar nicht tragen, ertragen, verstehen oder aufnehmen oder wie auch immer. Also von daher ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder dem Geist zur Verfügung stellen, ihm öffnen, weil die Wirkung, die Gott heute durch uns, durch seine Präsenz in der Welt haben möchte, die ist immer wieder anders und das müssen wir erfassen. Von daher kann ich Ihnen, also ich kann dem nichts Theologisches oder Philosophisches hinzufügen, sondern ich möchte es einfach runterbrechen auf die Grundkenntnis, wir sind Menschen. Und Paulus zitieren, alle unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Also wir bleiben immer wieder an unbefriedigend und unvollständigen und unverständlichen Präzisierungen, die hängen. Es ist halt Stückwerk. Ne? Damit müssen wir uns abfinden. Und umso schöner wird es mal sein im Himmel, wenn wir sagen, habe ich es mir doch gedacht, dass es so ist. Also wenn die Intuition, mit der wir unser ganzes Leben lang uns haben führen lassen im Glauben, wenn wir die dann in der Vollkommenheit erkennen können, wie Gott ist, von Angesicht zu Angesicht. Nebenbei bemerkt, Gott hat kein Angesicht, er ist Geist. Ne? Aber trotzdem ist es so genial, dieses Wort zu verwenden, von Angesicht zu Angesicht. Denn wenn ich Menschen ins Gesicht schaue, dann nehme ich wahr mit allen Sinnen, wer der andere ist, wie er fühlt, wie er die Beziehung, wie die da ist oder wie es ihm geht oder alles sowas ist, wird ausgedrückt mit diesem Wort von Angesicht zu Angesicht. Und auch wenn die menschlichen Sinne begrenzt sind und wir trotzdem dieses Wort verwenden vom Psalmisten, zeig uns dein Angesicht und uns ist geholfen, dann ist es ein schöner Versuch, aber er ist unvollständig. Es ist eine Sprache, die nach sehr viel mehr Sehnsucht macht. Ich möchte Gott noch tiefer kennenlernen, weil er uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen uns gegenseitig immer wieder als Ebenbilder Gottes erfahren. Und da gibt es eben inzwischen 8 Milliarden Ebenbilder auf dieser Welt, die uns die Größe und die Vielfalt und die geheimnisvolle Welt Gottes da irgendwie ja, erahnen lassen einfach nur. Fazit, es bleibt spannend. Und hören Sie nicht auf, diese Intuition im Herzen zu haben, lieber Gott, was möchtest du mir sagen? Wie bist du heute für mich? Also Gott ist ja jeden Tag anders für uns. Er ist ja nicht feststehend, sondern er ist in seiner Dynamik der Beziehung und Gott ist Beziehung. Und weil er Beziehung ist, muss er in sich mehrere sein, damit überhaupt Beziehung sein kann. Denn alleine kann man keine Beziehung haben, sondern da braucht man immer jemand gegenüber. Und deswegen ist es offensichtlich allein aus der Idee heraus, Gott ist die Liebe und das ist amtlich, muss er muss er in sich Liebe haben, und damit es nicht nur so eine Zweiergeklüngel ist, sondern die wirkliche Liebe braucht drei, die sich jeweils ergänzen, korrigieren, in immer wieder neuer Verbindung und Beziehung stehen. Und deswegen ist es logisch, es ist theologisch, dass Gott dreifaltig ist. Auch wenn ich mir denke, kann wohl nicht sein, dass Gott nur dreifaltig ist. Er ist doch unendlich fältig, weil er einfach ein unendlicher Gott ist. Aber trotzdem, es reicht schon, wenn wir verrückt werden mit Dreifaltigkeit, dann müssen wir nicht noch mehr denken. Also, der Vater und der Sohn werden durch den Geist geoffenbart. Und das ist auch genial, weil wir Gott nur kennenlernen können und dürfen durch das, was uns der Geist Gottes zeigt und wahrnehmen lässt, immer wieder neu. Und das ist das Schöne dran.
Ja, ich habe noch eine Frage zur bildlichen Darstellung.
Ja.
Also, für Christus das Kreuz, das ist eindeutig. Für den Heiligen Geist die Taube. Woher kommt die? Vom Pfingsterlebnis?
Nein, im Jordan, als Jesus getauft worden ist.
Ja, ja.
Eine Stimme. Und der Geist Gottes senkte sich von ihm in Gestalt der Taube.
Und bei der Empfängnis, unbefleckten Empfängnis, ist auch eine Taube da. Da kommt oft auch eine Taube.
Ja.
Und in armenischen Kirchen kann man vor der Kirche kann man weiße Tauben kaufen, in einem Käfig. Und die öffnen mal den Käfig und dann...
Und zwar ist bei der Empfängnis deswegen die Taube, weil es eben in den Glaubensbekenntnissen in beiden das Empfangen durch den Heiligen Geist.
Das ist wirklich so alt. Ja. Aber dann, wie Gott Vater darstellen, was du gesagt hast, Thron Gottes oder Heiliger, wie hast du gesagt, Heiliger Stuhl oder was?
Gnadenstuhl.
Das ist so Gott, Vater, der alte Mann mit dem Bart. Wir waren kürzlich in einer Kirche und dann ist es, in der Kanzel ist dann die Dreifaltigkeit, haben wir alles gesucht. Also die Rückwand der Kanzel, das war das Kreuz, über der Kanzel, also an der Decke, die Taube, und dann haben wir überall den Vater gesucht. Erinnerst du dich?
Ja, ja.
Und am Schluss war es
ein Dreieck zu oberst.
Mit Augen drin und Strahlenkranz. Und das war weit, weit über dem, über der Kanzel. Und weiß jemand etwas über dieses Auge?
Ja.
Ja, gerne.
Es ist der fatale Versuch, trotz des Bilderverbots ein Bild von Gott zu machen. Und Auge ist das Symbol von Nähe, von Gegenwart und von, ja, Gott sieht alles. Vor ihm, vor seinem Angesicht spielt sich alles ab. Also er ist nicht fern, sondern er ist da. Und wenn er da ist, dann sieht er das auch alles. Und deswegen hat sich das Dreieck mit Auge, Gottes Auge, da irgendwo bei den Künstlern verfestigt. Aber auch das ist ich kann es nur als fataler Versuch bezeichnen, sich ein Bild von Gott zu machen, was verboten ist. Denn Gott ist auch Ohr, er hört auch alles, nicht nur er sieht alles.
Ja. Der Witz war, zwei Altäre, schön symmetrisch, und bei einem, nur das Auge, beim anderen stand in diesem Dreieck Yahweh. Also das heißt, das haben wir dann erklärt, oder so gesehen fürs Alte Testament Yahweh und fürs Neue Testament Gott, also Schöpfergott, Gott Vater. In einer katholischen Kirche.
Ja, das Yahweh ist doch immer umgedeutet worden. Die Jesuiten haben das doch gemacht. Oder? Die haben doch dann diese drei Buchstaben und so, das war doch der alte Yahweh-Name.
Ja, sie haben dann den Namen von Gott oder den Namen
geschrieben. Haben das sozusagen dann, also
Die Juden durften ja den Namen Gottes nicht aussprechen. Und deswegen haben sie Adonai, das heißt Herr. Und damit beginnt wieder ein neues Problem. Warum Herr und nicht Frau? Also, es ist, wie sie es drehen, es ist immer schlimm.
Ja, es
deswegen,
daran ist die Sprache begrenzt.
Ja, genau, genau. Ja. Und auch unsere Sinne so begrenzt.
Natürlich.
Ja.
Dafür sind wir Menschen.
Ja, und von daher lieber weniger verstehen wollen und viel mehr staunen wollen und anbeten wollen in dieser Unfassbarkeit des.
Also einfältig werden, um die Dreifaltigkeit besser zu verstehen.
Genau.